So, bin ich on? Kann man mich hören? Okay. Ja, ich grüße euch auch alle recht herzlich nochmal in diesem neuen Jahr. Wir dürfen uns hier nochmal wieder neu treffen, neu versammeln, auf diese ungewohnte Art und Weise. Ich muss ehrlich sagen, langsam vermisse ich schon, dass man sich nicht so treffen kann, nicht sehen kann, nur so in kleinen Kreisen, kleinen Gruppen. Aber so ist es nun mal und ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Alle, die jetzt zuhören, Gäste, Gemeinde, ich hoffe, dass es euch gut geht. Lasst uns weiterhin gemeinsam auf den Herrn schauen, auch in dieser Zeit weiter beten, Gott suchen, Gemeinschaft haben und auf jeden Fall nicht unseren Kopf hängen lassen, auch wenn es nicht so einfach ist. Ja, heute haben wir eine Taufe unter uns, obwohl Corona so einiges lahmgelegt hat, aber doch nicht die Herzen. Zwei junger Menschen, die sich entschieden haben, ihr Leben Jesus zu geben und mit Gott klare Sache zu machen, 100% zu machen. Und das freut uns sehr. Und ich möchte heute auch noch ein bisschen generell über die Taufe reden. Einige von uns haben sicherlich schon oft was über die Taufe gehört. Ich selbst persönlich bin gestern um 3 Uhr nachts wach geworden und bis jetzt habe ich nicht geschlafen. Und es war mir so eine Angewohnheit, vor einer Predigt länger wach zu bleiben. Aber das gehört zu meinem Vorbereitungsprozess dazu. Und da habe ich mich auch innerlich auch nochmal gefragt, wie sieht es mit meinem Leben aus? Also immer, wenn ich Leute taufe oder sehe, dass Leute getauft werden, dann prüfe ich mich und frage ich mich, ob ich auch noch in der gleichen Entschiedenheit unterwegs bin oder ob ich eingeschlafen bin, eingepennt bin, träge geworden bin oder ob mein Herz immer noch feurig ist und brennend ist. Und ich denke, auch wir alle zu Hause, die schon getauft sind, die schon lange zur Gemeinde gehören, können es mal in diesem Punkt mal uns heute mal testen und fragen, ob wir 100% mit Jesus unterwegs sind. Wenn ja, dann können wir uns freuen, den Herrn loben. Wenn nein, dann können wir uns prüfen und vielleicht nochmal diese Entscheidung wiederholen. Denn die Taufe, diese Taufe machen wir einmal im Leben. Allerdings verstehen und leben tun wir sie ein Leben lang. Ja, Jesus selbst sagt auch, nehmt auf euch euer Kreuz täglich, also sterbt täglich und kommt und folgt mir nach. Es ist ein täglicher Prozess. Ich wünsche mir, dass es so leicht wäre. Ich treffe einmal die Entscheidung und von dem Tag an muss ich mich nie wieder selbst verleugnen. Es läuft einfach von alleine. Der alte Mensch ist tot und ich bin frei und der Heilige Geist führt mich. Nein, immer wieder gibt es Kämpfe, immer wieder gibt es Anfechtungen. Immer wieder frage ich mich, wie konnte ich wieder so tief sinken? Wie bin ich wieder so am Boden angekommen? Immer wieder frage ich mich, wie kann ich solche Gedanken haben, die so böse sind und so verdorben sind? Aber dieser Kampf ist nach wie vor da. Deshalb möchte ich heute nochmal über die Taufe reden. Denn auch was die Taufe angeht, dort gibt es auch viele Missverständnisse. Man kann die Taufe sehr falsch verstehen. Die Taufe kann man sogar so falsch verstehen, dass es eher ein Fluch ist als ein Segen für sein Leben. In der Bibel wird da über den alten Menschen gesprochen. Es gibt den alten Menschen und den neuen Menschen. Und ich finde, so eine Taufe passt auch sehr gut ins neue Jahr. Denn wir haben das alte Jahr gehabt und das neue Jahr gehabt. Und wir kennen es ja ganz oft, wenn Menschen aus dem alten Jahr ins neue Jahr hineingehen, dann nehmen sich so einiges vor. Ja, das kennt ihr vielleicht auch. Dieses Jahr werde ich mehr Sport machen. Dieses Jahr werde ich mich mehr in mein Geschäft hineinlegen, damit ich erfolgreicher sein kann. Dieses Jahr werde ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Oder vielleicht Dinge wie dieses Jahr werde ich mit dem Rauchen aufhören und so weiter und so fort. Doch was hat unsere Erfahrung gezeigt mit unseren ganzen Vorhaben, mit dem ganzen Versuchen, diese alten Gewohnheiten abzulegen? Sind wir damit erfolgreich, dass finden wir dort eine sehr hohe Erfolgsquote oder eher, dass wir es vorfinden, dass Menschen eher Schwierigkeiten haben und eigentlich ihre Versprechen innerhalb kürzester Zeit nicht mehr einhalten können. Dann haben sie doch wieder zu viel gegessen, dann haben sie doch wieder zur Zigarette gegriffen oder andere Dinge gemacht, die sie eigentlich nicht tun wollten. Und dadurch entdecken die Menschen eigentlich etwas sehr Schönes. Sehr Schönes, was auch schon in der Bibel sehr gut beschrieben wird. Und zwar heißt es in der Bibel, wenn wir uns ganz besonders den Römerbrief durchlesen, Römer Kapitel 6, 7 und 8, das empfehle ich übrigens jedem Christen, viele Male in einem Jahr durchzulesen und sehr oft zu studieren. Also wenn ihr euch was vornimmt, dann nehmt euch das vor Und hoffentlich gelingt es auch, wenn ihr euch das vornimmt. Denn ich habe mir an diesen Kapiteln sehr oft die Zähne ausgebissen. Denn dort geht es ganz konkret um das alte Leben und um den alten Menschen und um das neue Leben. Und ich habe auch als Christ eine lange Zeit gebraucht, bis ich es einigermaßen angefangen habe zu erfassen, was dieses alte Leben ist und was dieses neue Leben ist. Für uns Christen gibt es einen alten Menschen. Aber eigentlich in der Welt gibt es diesen alten Menschen nicht. Jeder Mensch, der geboren wird, lebt automatisch in diesem alten Menschen. Der alte Mensch in der Bibel wird auch als, ja, also auch als der fleischliche Mensch beschrieben, der egoistische Mensch beschrieben, als der sündhafte Mensch beschrieben oder vielleicht nochmal anders bezeichnet als der Ichling, einer, der sich nur um sich selbst herumdreht. Und wer Kinder hat zu Hause Kinder gehabt hat, die schon groß geworden sind, kennt diese Sache. Er kennt die Sache sehr gut. Gestern Abend, meine Tochter, 4 Jahre alt, kommt schreiend von oben runtergelaufen, schreit, irgendeine Ungerechtigkeit ist passiert, kuschelt sich in die Mutter hinein, ist kaum zu trösten. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir denken, man hat sie geschlagen, man hat sie gehauen, irgendwas ist da Verrücktes passiert. Nein, es war was ganz anderes. Meine andere Tochter, die Johanna, die hat nämlich Schokolade von irgendwoher bekommen, geschenkt, wie auch immer. Und sie hat das für sich selbst gesammelt. Für den richtigen Moment, für den richtigen Zeitpunkt, dass sie es genießen kann. Die Annabella, die 4-Jährige, hat das mitbekommen, dass dort irgendwo Schokolade war. Und sie wollte unbedingt Schokolade zu essen haben. Sie hat an sich selbst gedacht. Naja, und die Johanna natürlich ist dann an ihren Prinzipien hängen geblieben, hat gesagt, nein, meine Schokolade, du kriegst sie nicht. Und dann die Annabella, die ging da hin und die haben da Playmobilhäuser und dann ging sie und hat sie angefangen, diese Playmobilhäuser zu zertreten, alles kaputt zu machen und so weiter und so fort. Und dann kam sie runter in unser Zimmer oder wurde runtergebracht, besser gesagt. Sophia kam hinein und sagte zu uns, hier, ihr habt ein Geschenk und die Tür wieder zugemacht und ist abgehauen. Und dann hat sich die Annabella beschwert, wie ungerecht das alles ist. Keiner liebt mich und in dieser Familie möchte ich nicht sein und so weiter und so fort. Und wir haben uns natürlich gefragt, wer hat ihr das alles beigebracht? Ja, man könnte sagen, die älteren Geschwister, ne? Aber bei den Erstgeborenen war es ja genauso. Die haben auch nur meins gesagt, das gehört mir und haben geschlagen, wenn irgendwas nicht gefallen hat. Und wir sehen schon auch in dem kleinsten Kind, auch wenn er so zuckersüß ist, finden wir schon den alten Menschen, die Bibel sagt auch, den Adam, den ersten Menschen, den sündhaften Menschen. Jeder Mensch trägt dieses Erbgut in seinem Inneren, die sündhafte Natur. Ob Menschen an Gott glauben oder nicht glauben, spielt keine Rolle. Jeder hat sie und wir merken das ganz besonders, wenn wir uns Dinge vornehmen, dass wir eine Natur haben, die dem entgegenstrebt. Neujahr, wir nehmen uns Dinge vor oder wir müssen auch unabhängig vom neuen Jahr, wenn wir uns Dinge vornehmen, wie zum Beispiel, wie ich es mal in meinem Leben gemacht habe, ich werde jetzt meinem Bruder mit mehr Liebe begegnen, mit mehr Respekt begegnen, als ich noch so jung war, so wie Josef in seinem Alter. 13, 14, 15, 16, dann habe ich mir solche Dinge vorgenommen. Und das Interessante war, je mehr ich mir solche Dinge vorgenommen habe, umso mehr habe ich gemerkt, ich kann es nicht einhalten. Vielleicht geht es uns auch in den Ehen genauso. Wir nehmen es vor, unseren Ehemann besonders zu lieben und wie die Bibel sagt, sich ihm unterzuordnen in allem. Von wegen. Gelingt sehr gut, oder? Oder wir Männer, wir haben uns vorgenommen, wir werden unsere Frauen lieben, wie Jesus seine Gemeinde und sie auf Armen tragen und ihnen dienen. Von wegen. Wie oft hat das geklappt? Wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selbst, wie oft drehen wir uns um uns herum? Das ist der alte Mensch, das nennt die Bibel die sündhafte Natur in dem Menschen. Die Sünde, die in ihm wohnt. Und sie kommt besonders raus, wenn wir uns gute Dinge vornehmen. Wenn wir uns Dinge vornehmen, die edel sind, die nobel sind, oder wenn wir uns vornehmen, zum Beispiel nach den Geboten Gottes zu leben. Nimm dir einmal vor, Vater und Mutter regelmäßig zu ehren. Nimm dir einmal vor, nicht mehr zu lügen. Nimm dir vor, nicht zu stehlen. Nimm dir mal vor, deinen Nächsten zu lieben wie dich selber. Oder Gott vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Und du wirst sehen, wie diese Gebote dich auf die Knie bringen werden. Wie du in dir selbst etwas entdecken wirst, das immer wieder dagegen spricht. Und für die Bibel, 2000 Jahre alt, ist das nichts Neues. Die hat das schon längst gewusst. In dem Römerbrief, Kapitel 7, heißt es in Vers 14, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Ich verstehe es nicht. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse, das tue ich. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Wisst ihr was? Meine kleine Tochter, und das hat mich sehr überrascht, 4 Jahre alt, liegt im Bett und dann sagt sie auf Englisch, nachdem Mutter mit ihr geredet hat, sagt die kleine Tochter über sich selbst, I'm such an idiot, I'm such an idiot. Sie weiß, dass das, was sie tut, falsch ist. Sie weiß auch schon, sie bezeichnet sich selbst dafür als Idiotin auf Englisch. Das habe ich noch nie erlebt, ein Kind, das sich selbst reflektiert mit 4 Jahren. Verdammt sich selber. Aber sie kann nicht anders. Sie sagt, I'm naughty, ich bin böse, ich kann nicht anders. Wir haben ihr das nicht anerzogen. Woher kommt das? Die einen haben diese Erkenntnis früher, die anderen haben diese Erkenntnis später. Doch der Mensch kommt immer wieder an den Punkt, wo er merkt, besonders wenn es darum geht, sein Leben zum Guten zu verbessern oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn man ein Leben leben möchte, das diesem allmächtigen Gott gefallen soll, dann merken wir plötzlich, wir kommen immer zu kurz. Es klappt nicht, es gelingt nicht, es ist sehr schwer. Und wir finden plötzlich, ich habe diese Kraft in mir nicht, das zu machen. Und Paulus schreibt hier auch in dem gleichen Kapitel, in Vers 24, er schreibt hier, ich unglückseliger Mensch, oder anders gesagt, ich verfluchter Mensch, gibt es denn niemanden, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Gibt es niemanden, der mich aus diesem Loch, aus diesem Zustand herausholen kann? Und wisst ihr was? Gestern habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir einen Menschen vorgestellt, der im Wasser schwimmt. Aber nicht in einem normalen Wasser, sondern irgendwo im Pazifik. Da ist ein Boot untergegangen und dann schwimmt dieser Mensch. Und das Land, zu dem er schwimmen möchte, ist tausende von Kilometern entfernt. Am Anfang fängt er an zu schwimmen, voller Hoffnung. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Mal auf dem Rücken, mal kraulen, mal Brustschwimmen. Ich schaffe das. Er glaubt an seine Fähigkeiten, er glaubt an seine Kraft. So sind die Menschen oft auch in dieser Welt. So war ich auch. Ich habe an meine Fähigkeit geglaubt, ich kann es schaffen. Viele Menschen stecken in Religionen fest, wo sie Gebote haben. Und sie glauben, sie können durch diese Gebote, Einhaltung der Gebote, es schaffen, an diese Küste zu kommen. Aber sie leben in einer Lüge. Denn sie sind in Lebensgefahr. Sie werden nicht schaffen. Sie brauchen einen Retter, nur sie realisieren es noch nicht. Und dann schwimmen sie weiter und weiter. Und dann werden die Arme müde, die Beine werden schwer. Und die Hoffnung, die verschwindet. Sie wissen, ich werde das nicht packen. Ich bin dem Tode nah. Ich muss errettet werden. Wenn jetzt nicht irgendein Hubschrauber oder irgendein Boot vorbeikommt, so werde ich umkommen, so werde ich sterben. Und das ist eine Bekehrung in der Bibel. Wenn der Mensch realisiert, ich alleine packe es nicht. Wie die Bibel sagt, in mir, in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Sondern das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse. Wie viele Menschen leiden darunter? Wie viele Menschen geben sich Mühe? Wie viele Menschen haben eine Hoffnungslosigkeit in ihrem Leben und schaffen es nicht? Wusstet ihr, dass wir in Deutschland über 50% der Ehen sind geschiedene Ehen? Menschen, die mit einer guten Hoffnung reingegangen sind in die Ehe. Menschen, die gedacht haben, ich werde es schaffen, ich werde diese Frau, ich werde diesen Mann lieben, ich werde sie auf den Armen tragen. Dann ist die Zeit vorbeigegangen und dann heißt es plötzlich, ich liebe dich nicht mehr oder du kümmerst dich nicht um mich. Und beide haben versagt, beide sind zu kurz gekommen und trennen sich und scheiden sich. Das ist die menschliche Natur. Das ist der Grund, warum der Mensch einen Erretter braucht. Er schafft es nicht aus eigener Kraft, aus diesem Wasser, aus diesem
aus diesem Ozean herauszukommen. Es ist viel zu anstrengend. Und wenn der Mensch schon realisiert, ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche die Hilfe von oben, ich brauche die Hilfe vom mächtigen Gott, dann ist das schon ein sehr guter Anfang. Das ist der erste Schritt der Erkenntnis. Ich brauche den lebendigen Gott. Und dann heißt es auch weiter in der Bibel, in Römer Kapitel 3 heißt es, da ist keiner gerecht vor Gott. Alle Menschen in all ihren Bemühungen, Gott gerecht zu werden, keiner schafft es. Keiner ist gerecht vor Gott. Alle kommen zu kurz. Es gibt niemanden, der gesündigt hat. Es gibt niemanden, der nach Gott vom ganzen Herzen sucht. Das ist der alte Mensch, der egoistische Mensch, der sich um sich herum dreht, der sich selbst liebt und der nicht fähig ist, selbstlos zu sein. Manchmal für einen kurzen Moment ist er selbstlos und dann wieder egoistisch. Wenn ihr zu mir kommt, wenn ich müde bin, dann werdet ihr in mir einen sehr egoistischen Menschen vorfinden. Ich weiß nicht, was passiert, aber da fällt es mir sehr schwer, nach dem Heiligen Geist zu leben. Ich merke in mir einen starken Kampf. Ich bin wie Petrus, als Jesus sie gefragt hat, dass sie wachen sollen. Die sind eingepennt, das bin ich. Große Schwäche von mir, Müdigkeit. Da kommt der kratzende alte Mensch durch. Deshalb gibt es nur eine Lösung in der Bibel. Deshalb gibt es nur eine einzige Lösung für den Menschen. Der Mensch muss sich taufen lassen. Der Mensch muss sterben. Die Taufe in der Bibel wird mit dem Tod verglichen. Aber mit welchem Tod? Wer stirbt dann in diesem Wasser? Das ist der alte Mensch. Das ist dieser egoistische Versuch. Auch das Gute, nicht nur das Schlechte. Nicht nur das Schlechte stirbt in diesem Wasser. Sondern auch unsere gute Anstrengungen, andere Menschen zu lieben. Aber es stirbt dort ein Konzept in diesem Wasser, das Konzept, dass ich es aus meiner eigenen Kraft schaffen kann. Das geht ins Wasser, das wird untergetaucht und dann stirbt dort der alte Mensch. Diese Taufe führen wir einmal durch. Aber obwohl ich sie in meinem Leben gehabt habe, vor vielen Jahren, merke ich, dass ich das Prinzip der Taufe noch am Verstehen bin. Es ist ein Prozess, eine Sache, die wir tun in einem Moment, aber es braucht ein Leben lang, diese Sache zu verstehen. Ob wir sie jemals verstehen werden oder nicht, weiß ich nicht. Aber Hauptsache, die Richtung stimmt. In Römer Kapitel 6 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetauft worden sind und durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben. Damit, so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Erfan, Josef, heute seid ihr da zur Taufe. Vielleicht wurden einige von uns schon getauft. Die Taufe ist nicht das Ziel, sondern was nach der Taufe kommt, ist das Ziel. Denn nur wenn der Mensch sich selbst aufgibt, nur wenn der Mensch in diesem großen Ozean an Kraft verliert und müde wird und sagt, ich kann nicht mehr, Herr, rette mich, dann ist Gott plötzlich da, dann kommt dieser Rettungshubschrauber, dieses Rettungsboot kommt angefahren und dann ist plötzlich Jesus da und ergreift deine Hand und will dich herausziehen aus diesem Wasser. Und das Einzige, was du tun musst, ist diese Hand zu ergreifen. Und die Bibel verspricht uns, wenn Menschen mit Christus sterben, wenn Menschen ihr Leben durch die Taufe beenden, dann wird ein neues Gesetz in unseren Gliedern ausgelöst durch den Heiligen Geist. Wir erleben es in den Bereichen, wo wir sterben, in den Bereichen, die wir aufgegeben haben, in den Bereichen, wo wir nicht mehr aus eigener Kraft tun. In den Bereichen merken wir plötzlich, dass der Geist Gottes auf die Szene tritt und unser Leben auf eine neue Art und Weise führt. Da, wo du früher nicht lieben konntest, hast du plötzlich eine Liebe, die du davor nicht hattest. Da, wo du früher dich ständig gestritten hast, hast du plötzlich einen Frieden, den du nicht hattest. Da, wo du plötzlich Dinge, die du geliebt hast, die sündhaft waren, hast du plötzlich eine Abscheu in deinem Herzen. Und du fragst dich, wie kann ich das tun? Das ist der neue Mensch, der wiedergeboren wird durch die Umkehr, durch den Glauben an Jesus Christus. Dadurch bekommt der Mensch den Heiligen Geist. Und das ist das Ziel, wohin wir die Gemeinde führen wollen, das Ziel, wo wir selber hinkommen wollen, das Ziel, wo wir euch junge Menschen hinführen wollen. Wir möchten euch dahin bringen, dass ihr nach diesem Heiligen Geist mit Gott selbst Gemeinschaft habt und mit ihm zusammen lebt. Denn das ist ein Leben, welches erfüllend ist. Das ist ein Leben, welches Freude bringt und die euch eine Erfüllung gibt, wie sie ihr nie in anderen Dingen haben könnt in eurem ganzen Leben. Ich weiß noch, Josef, wie das vielleicht, ich habe mich heute mit ihm im Auto unterhalten, er hat es schon vergessen gehabt. Er wird heute von seiner Geschichte erzählen, von seiner Bekehrungsgeschichte erzählen oder seiner Begegnungsgeschichte mit Gott. Und ich weiß noch, als Vater, ich stand daneben und fragte ihn, alles klar bei dir? Und dann sagte er zu mir plötzlich, diese Freude, die ich jetzt habe, ich war noch nie so glücklich in meinem ganzen Leben. Und er war auf einer Gebetsveranstaltung. Er hat Jesus erlebt gehabt. Ich war noch nie so glücklich in meinem ganzen Leben. Er hat Autos zum Spielen gehabt, er hat einen Computer, er hat eine Xbox, er hat all das, was alle Menschen auch haben. Aber plötzlich hat er ein Erleben und durch dieses Erleben erfährt er Gott auf eine Art und Weise, wo er sagt, so glücklich war ich noch nie in meinem Leben. Und ich kann ihm nur zustimmen. Mein Leben hat das komplett umgekrempelt. Als ich Jesus begegnet bin, hat das mein Leben komplett verändert. Ich habe plötzlich diese Momente gehabt, wo ich Jesus erfahren habe, wo ich diese Erfüllung hatte, wo ich diese Freude hatte, diesen Frieden hatte, den ich einfach nicht erklären konnte. Aber es war nicht immer leicht. Bis heute lerne ich noch Dinge. Manchmal, wenn ich das so vermittle, tut es mir sehr leid. Ja? Aber ich bin ein sehr unvollkommener Mensch. Wenn ich ein anderes Bild vermittelt habe, dann habe ich kein richtiges Bild vermittelt. Immer wieder habe ich Schwierigkeiten. Ich weiß nur ganz genau, als ich ein frischer Christ geworden bin, erzähle ich mal ein bisschen aus dem Privaten meines Lebens, habe ich einen jungen Bruder gehabt, der noch kein Christ war, der noch nicht mit Jesus unterwegs war. Und eines Tages sind meine Eltern nach Berlin gezogen und mein Bruder und ich, wir sind in Bünde geblieben. Ihr kennt ja Bünde nicht weit weg von hier. Mein Vater hat dort eine Wohnung gehabt und wir haben dort in dieser Wohnung gelebt. Und mein Bruder, er wollte auf den Blasheimer Markt gehen, dort Party machen. Und hat er mich gefragt, Michael, kannst du mich abholen? Und ich habe euch vorhin schon gesagt, meine größte Schwäche ist meine Müdigkeit. Denn wenn ich mitten in der Nacht geweckt werde, dann bin ich nicht mehr freundlich. Dann bin ich unfreundlich. Naja, und dann rief mich mein Bruder an, um 3 Uhr morgens in der Nacht, und sagte zu mir, Michael, kannst du mich abholen? Er war gut angeschipst, gut dabei. Ich dachte, okay, ich fahre los und ich habe mir so vorgenommen, Jesus, wenn ich da jetzt hingehe, weil ich war jetzt ein Christ, wenn ich jetzt da hingehe, dann will ich freundlich sein, ich will meinem Bruder mit Liebe begegnen. Das ist schon mal ein ganz neuer Michael, ja. Das war nicht der alte Michael. Der alte Michael, dem war das egal. Aber der neue Michael hat sich plötzlich Mühe gegeben. Er hat plötzlich ein Herz gehabt, aber auch aus eigener Kraft. Ja, und dann war ich da auch unterwegs und dann steigt er mit seinem Freund ein, in das Auto, beide gut dabei. Und ich mache mal das Wasser hier aus. So, ich glaube, das ist jetzt voll genug. Und dann steigt er ins Auto ein und dann fange ich an, mit seinem Freund, der vorne sitzt, über das Evangelium zu reden. Es hat sich so entwickelt. Mein Bruder hat das tierisch genervt. Er ist jetzt Christ, jetzt ist es egal, aber da hat ihn das tierisch genervt. Lass meinen Freund in Ruhe, hat er gesagt. Und dann hat er mich geärgert und geärgert und geärgert. Er saß hinten im Auto und dann bin ich plötzlich angehalten, mitten in der Nacht, mitten auf einer Straße, habe die Tür aufgemacht, bin rausgegangen, habe die hintere Tür aufgemacht, habe ausgeholt und bam, ihm eine verpasst. Das war der neue, frische, wiedergeborene Michael Isaac, der sich taufen ließ und der jetzt mit Jesus unterwegs ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe mich taufen lassen. Das heißt, ich habe punktuell mich entschieden, ich möchte Gott nachfolgen. Aber das Ausleben davon, das hat noch gefehlt. In vielen Bereichen konnte ich es noch nicht. Und damit möchte ich euch, Erfan, Josef, ermutigen. Auch wenn ihr heute euch taufen lasst und Jesus nachfolgt. Das heißt nicht, dass ihr von heute an perfekte Menschen seid. Dass alles richtig laufen wird. Viele Menschen haben diese Vorstellung, oh, wenn ich mich jetzt taufen lasse, dann muss ich mir extrem viele Mühe geben. damit ich ein richtiger Mensch, richtiger Christ bin. Nein, das heißt es nicht. Das heißt nur, dass ihr euch generell entschieden habt, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich schaffe das selber nicht. Ich bin bereit, mich selbst aufzugeben. Ich bin bereit, voll Heiligen Geistes zu sein und mit dir unterwegs zu sein, um von dir verändert zu werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und dann habe ich meinen Bruder gerungen. Wir sind dann ins Auto wieder rein. Und dann sitze ich im Auto und verdamme mich selbst. Ich habe mir doch vorgenommen, ich wollte doch und ich habe es nicht geschafft. Ich wollte liebevoll zu ihm sein und so weiter und so fort. Und er sitzt hinten im Auto und sagt, oh du Christ, oh du Scheinheiliger, oh du dies und macht mich richtig fertig. Naja, wir kommen dann bei uns am Haus an, nachts. Und wir steigen alle aus. Der Freund von uns, der kannte Eugen und mich sehr gut und sagte, ah, ihr typisch Isaaks, ihr macht immer so einen Scheiß. Er kannte uns, er wusste, dass wir uns immer prügeln. Ja. Und plötzlich kommt etwas Neues, das kannte mein Bruder von mir nicht. Ich stehe plötzlich da und fange an zu weinen. Das war neu. Er sieht mich weinen. Sagte Eugen, sagte ich, du Idiot, sagte ich. Ich habe mir so vorgenommen, dich mit Liebe abzuholen und dir die Liebe zu zeigen und so weiter und so fort. Und das hat sein Herz komplett verändert. Die ganze Schlägerei wurde vergessen. Er sagte, nein, Michael, hör auf zu weinen. Hier, er hat dann meine Hand genommen. Hier, schlag mich. Ihm war das lieber, als seinen Bruder heulen vor ihm stehen zu sehen. Und dann hat Gott diesen Moment genommen und ihn in Sieg verwandelt. Ja? Am Ende konnte ich doch Zeugnis sein. Nicht, wie ich es wollte, wie ich es geplant habe. Aber Gott durch mich, weil er mein Herz gespürt und gesehen hat, das war ein anderes Herz, es war ein anderer Michael. Er war zwar nicht fähig, das zu leben, aber sein Herz war ein anderes Herz. Darum geht es. Es geht um euer Herz. Gott sieht euer Herz. Wenn ihr heute eine Entscheidung trefft, ich möchte Jesus nachfolgen, dann geht es um euer Herz. In Römer 8 heißt es dann, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Korinther sind. Dann heißt es in Korinther Kapitel 5, Vers 17, wenn jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung geworden, eine neue Kreatur geworden. Was er früher war, ist vergangen. Siehe, doch etwas Neues ist entstanden. Tief in dich hinein ist ein Same hineingefallen, ein neuer Same. Dieser Same heißt Jesus Christus. Und mit diesem Samen darfst du ein neues Leben führen, ein gottgewolltes Leben. Ein Leben, wo du dich nicht mehr um dich selbst herumdrehst, sondern ein Leben, wo du dich um ihn drehst, um den Nächsten drehst. Und du wirst sehen, wie Gott dein Leben segnet. Das ist ein kleiner Same, der anfängt zu wachsen. Und in diesem Veränderungsprozess, diesem Heiligungsprozess, so nennt es die Bibel, wächst dieser Glaube, wächst diese Veränderung, wächst der Geist Gottes in dir. Er bekommt mehr Raum in dir. Und du wirst merken, wie er dich führt zu einem Leben, das du jetzt schon willst. Deshalb freue ich mich über eure Entscheidung. Es ist ein Freudenfest, wenn junge Menschen oder Menschen generell Buße getan haben, umgekehrt sind und sich entschieden haben, ich möchte Jesus mein ganzes Leben geben. Und das wird durch die Taufe zum Ausdruck gebracht. Ich bin bereit, mein Leben aufzugeben. Und Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dich als mein Herrn in meinem Leben annehmen, um mit dir zu leben. Dafür sind wir sehr dankbar und sehr froh und möchten heute auch so diese Taufe durchführen. Ja, ich möchte mit uns beten und dann machen wir mit der Taufe weiter. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in dir neu anfangen können. Danke, Herr Jesus, dass du uns liebst. Danke, dass du dieser Retter bist, der uns aus diesem Ozean herausgeholt hat. Danke, dass du uns die Hand ausgestreckt hast, dass du uns errettet hast, Herr. Herr, wir können uns selbst nicht erretten. Wir können nichts selbst aus eigener Kraft machen. Wir brauchen die Hilfe von oben, wir brauchen die Hilfe von dir, unserem Erlöser, unserem Heiland. Danke, Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du Mensch geworden bist, dass du unsere Sünden getragen hast, dass du uns vergeben hast. Herr Jesus, danke, dass du unseren alten Menschen beendet hast und dass wir in dir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, einen neuen Anfang haben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du Erfan und Josef heute segnest, dass du ja ihre Entscheidung segnest, dass du deinen Geist auf sie legst, ja, dass du sie auf eine besondere Art und Weise salbst, dass du ihnen Kraft gibst, mit dir weiterhin zu leben, treu zu sein, gehorsam zu sein und auch wenn sie fallen, Herr Jesus Christus, an deiner Hand zu bleiben. Danke, dass du sie festhalten wirst, dass du sie führen wirst, denn du bist treu. Im Namen Jesu. Amen. Ja, wie machen wir weiter, Benny? Ah, es kommen zwei Lieder. Okay.